das hört man ja immer wieder, dass es heißt, Brennpunktschulen haben einen schlechten Ruf. Aber wir haben einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich erstens mit herausfordernden Situationen umgehen zu können. Das heißt, wenn es Kinder gibt, die in herausfordernden Situationen sind, dann wissen wir das abzufangen. Und die Kinder, die unsere Schule verlassen, haben ein wahnsinniges Repertoire an sozialen Kompetenzen, weil wir einfach einen unglaublichen Fokus darauf legen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Pfett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Pfett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Welchen Bildungsabschluss jemand macht, hängt bei uns in Deutschland immer noch stark von der sozialen Herkunft ab. Das zeigt auch der nationale Bildungsbericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Während 78% aller Kinder aus wohlhabenden Familien eine Gymnasialempfehlung erhalten, ist das nur bei 32% aller Kinder aus weniger privilegierten Haushalten der Fall. Das ist deutlich weniger als die Hälfte. Außerdem ist die Hochschulabschlussquote bei Kindern von Akademikern dreimal so hoch wie bei Kindern von Nicht-Akademikern.
Genau aus diesen Gründen haben Bund und Länder gemeinsam das Startchancenprogramm ins Leben gerufen. In den nächsten 10 Jahren sollen damit 4.000 Schulen gefördert werden, auf die besonders viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien gehen. 20 Milliarden Euro stehen dafür insgesamt zur Verfügung. Eine der ausgewählten Schulen ist die Realschule Hohnstein in Wuppertal. Katrin Abend ist dort die Schulleiterin und wird uns gleich verraten, was sie sich vom Startchancenprogramm erhofft, warum Geld allein nicht die Lösung ist und welche Unterstützung sie sich darüber hinaus von der Politik und der Gesellschaft wünscht. Liebe Katrin, schön, dass du heute mit dabei bist und herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir thematisch einsteigen und über das Startchancenprogramm sprechen, das übrigens als das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik angekündigt wurde, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, liebe Katrin. Und du hast uns eins deiner Zeugnisse mitgebracht. Wenn du deine Zeugnisse anschaust, was verrät uns dein Zeugnis über dich als Schülerin?
Also mein Zeugnis verrät, dass ich selbst bis zu einem gewissen Punkt eine relativ strebsame Schülerin war, aber ab einem gewissen Punkt, da setzt dann irgendwann die Pubertät ein, Schule für mich ein Stück weit nach hinten geschoben habe und andere Dinge für mich im Vordergrund standen. Und das nehme ich heute für mich mit in meinen Beruf, denn ich arbeite mit pubertierenden Kindern und Jugendlichen und weiß einfach um die Schwierigkeiten, die da auf diese Kinder auch zukommen können.
Gab es so Lieblingsfächer bei dir und vielleicht auch Angstfächer?
Angstfächer würde ich jetzt gar nicht sagen. Lustigerweise bin ich Mathematiklehrerin geworden, obwohl Mathe mit eins der schwierigsten Fächer in der Oberstufe für mich war. Was ich immer, glaube ich, ganz gerne gemacht habe, waren die Fächer, wo man sich mündlich gut beteiligen konnte. Meine besten Noten sind durchweg in Religion. Das liegt jetzt nicht an meiner unglaublich religiösen Einstellung, sondern eher daran, dass man da gut von sich erzählen konnte oder viel sprechen durfte. während Mathematik für mich sehr müßig war in der Oberstufe. Lustig.
Aber es ist gut zu hören, dass du Gegenstände gern hattest, wo man viel diskutieren und sprechen kann, weil dann bist du genau richtig in unserem Format im Podcast. Ich gehe davon aus, dass du ganz klassisch Abitur gemacht hast und dann Lehramt studiert hast.
Genau.
Was würdest du sagen, wie waren deine Startvoraussetzungen dafür? Kommst du beispielsweise aus einem Akademikerhaushalt?
Nee, das komme ich nicht. Meine Eltern waren im Einzelhandel tätig und auch selbstständig. Mein Vater ist früh verstorben. Und so war ich eben auch schon in der Pubertät mit meiner Familie dann alleine. Ich habe auch Schwestern und wir sind alle haben alle keine akademische Laufbahn eingeschlagen. Und so war ich die Erste in der Familie, die studiert hat und auch das Abitur gemacht hat. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil einem da doch gewisse Hürden begegnen. Man hat eben nicht die Personen, die das immer nachvollziehen können, wo man sich gerade befindet. Und was mir aber zum Beispiel wichtig war, war die Tatsache, dass ich immer auch auf eigenen Beinen stehe. Also ich bin schon während der Schulzeit ausgezogen, lebte in einer eigenen Wohnung, bin arbeiten gegangen, auch neben der Schule schon und auch während des Studiums. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich heute nochmal anders nachvollziehen kann, wenn ich mit Familien zu tun habe, die unter schwierigeren Voraussetzungen beispielsweise leben. Ich will jetzt, schwierige Voraussetzungen hört sich jetzt komisch an, aber die eben normale Voraussetzungen haben, wo viel gearbeitet werden muss zu Hause, wo die Kinder vielleicht Eltern haben, die nicht so viel zu Hause sind, weil sie arbeiten müssen und wo vielleicht das Geld auch manchmal knapp ist. Und das kann ich vielleicht echt nochmal ein Stück weit anders nachvollziehen, als das in klassischen Akademikerhaushalten oder vielleicht auch in finanziell besser gestellten Haushalten der Fall gewesen wäre.
Du hast ja die Hürden jetzt selber schon angesprochen. Du hast gesagt, du hast selbst gearbeitet, nicht nur während dem Studium, sondern schon in der Schulzeit. Und da sind wir mittendrin im Thema soziale Bildungsgerechtigkeit. Es ist ja nach wie vor so, dass in Deutschland die Bildungskarriere stark beeinflusst wird vom Geldbörserl und vom Bildungshintergrund der Eltern. Manchmal sagt man, dass manche Kinder mit 10 Meter Rückstand in den 100-Meter-Lauf starten, was natürlich ganz, ganz schwierig ist. Jetzt gibt es genau dafür, um diese Bildungsgerechtigkeit ein wenig auszugleichen, dieses Startchancenprogramm, über das wir viel gehört, gelesen haben in letzter Zeit in den Medien. Deine Schule ist ja einer der ausgewählten Startchancenschulen. Wie habt ihr darauf reagiert, wie ihr damals erfahren habt, dass ihr eine Startchancenschule seid?
Begeisterung ist jetzt nicht das Wort, was mir als erstes einfällt. Es ist gar nicht negativ gemeint, sondern es war noch sehr verhalten. Denn ich glaube, was viele Schulen in einer herausfordernden Lage betrifft, ist das Thema, dass man sich nicht gesehen fühlt. Also die Gesellschaft weiß, dass es Kinder gibt, die kein warmes Essen haben, die vielleicht auch keine unbedingt liebevolle familiäre Situation haben und trotzdem wird da so wenig gesellschaftlich angegangen. Ich glaube, das ist das Hauptthema dieses Startchancenprogramms, dass uns jetzt dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil wird. Das finde ich total wichtig. Ich fände es wichtig, dass das noch viel mehr ist, ohne da gierig sein zu wollen. Aber ich glaube wirklich, dass das nur ein Anfang sein kann. Grundsätzlich aber ein guter Anfang, um einfach auch gewisse Defizite mal ausgleichen zu können. Denn ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das Schulsystem in Deutschland ausbaufähig ist im Gesamten, aber eben diese Schulen vielleicht noch ein bisschen mehr.
Wenn du von mangelnder Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit sprichst, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie viel oder wie groß ist der Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern bei euch auf der Schule? Und was bedeutet dieser sehr technische Begriff sozial benachteiligte Schülerin eigentlich für dich?
Also so genau lässt sich das gar nicht ausmachen, weil das so vielschichtig ist. Ich würde mal sagen, man kann das schon merken daran, wie gut ein warmes Mittagessen in Schulen angenommen wird. Und ich glaube, da betrifft das eben nicht nur meine Schule, sondern viele Schulen, die in dieser Lage sind, dass wir absolut um die Wichtigkeit dieser Mittagessen wissen, dass es einfach total desaströs ist, wenn die Mensa geschlossen ist, weil da bauliche Mängel sind oder weil irgendwas ausfällt und es kein Mittagessen angeboten werden kann. Das ist für die Kinder, also wir würden vielleicht sagen, ja gut, das ist dann ein Essen, aber für die Kinder ist das eins der Essen, das die überhaupt nur fest in der Woche haben. Und das ist schon ein Großteil der Kinder, die sich darauf wirklich freuen. Wenn das Essen auch eine gewisse Qualität hat, das ist natürlich auch wichtig, da haben wir großes Glück. Das höre ich aber natürlich auch von anderen Schulen, dass das nicht immer so der Fall ist, dass das Essen hochwertig ist. Und das ist uns aber sehr wichtig. Ich glaube, das ist natürlich allen wichtig, aber wir haben da lange auch gesucht und sind Gott sei Dank da an einen guten Partner gekommen, der uns da unterstützt. Und das ist nur ein Beispiel. Ne? Andere Beispiele sind die Ausstattung der Kinder. Es ist schön, dass es da Zuschüsse gibt für die Familien, aber irgendwer muss mit den Kindern in die Stadt gehen und muss die Hefte und die Stifte besorgen. Und das ist es oft, woran es auch scheitert. Das heißt, wir unterstützen die Kinder eben auch wirklich im Alltäglichen. Und wenn ich jetzt mit Kolleginnen von anderen Schulen spreche oder auch von Grundschulen, dann sind es auch zum Teil Sachen wie die saubere Unterwäsche, saubere, vernünftige Schuhe ohne Löcher, jetzt im Winter Winterjacken, die Butterbrotdose, die fehlt, oder ja, eben auch Stifte, Hygieneartikel bei den Mädchen, ne, da solche Sachen, es sind die wirklich basalen Dinge, an denen man das merkt und mit denen wir uns beschäftigen, ja, und die so wichtig sind, ne? Also wirklich wichtig auch, um Kinder und Jugendliche lebensfähig zu machen und die auch irgendwann in die Gesellschaft entlassen zu können.
Jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen, die warme Mahlzeit, die im besten Falle auch eine gute Qualität hat, und ihr habt das Glück, dass das so ist. Die warme Jacke, die Schuhe ohne Löcher im Winter. Eigentlich ziemlich frappierend, wenn man das so hört. Wir leben in Deutschland, eins der reichsten Länder der Welt, und trotzdem gibt es diese Herausforderungen für dich und in deiner Schule. Was würdest du sagen, was sind momentan so die größten Herausforderungen, die ihr habt, und was davon lässt sich durch das Startchancenprogramm lösen? Oder anders gefragt, welche eurer Herausforderungen lassen sich durch Geld lösen und welche vielleicht auch gar nicht?
Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen in Schule heutzutage ist das Thema respektvoller Umgang miteinander. Die Gesellschaft hat sich durch diese Social Media Welle, die die Kinder und Jugendlichen überrollt, so verändert. Der Ton ist ein anderer geworden. Lehrkräfte, Polizisten, Menschen in Rettungsdiensten werden heute anders beurteilt durch die Gesellschaft und auch anders angesprochen. Und ich glaube, dass das sich auch in die Schulen zieht. Der Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen ist deutlich anders geworden. Das ist für uns eine der größten Herausforderungen, gegen auch die Gewalt in der Sprache. Ich will gar nicht unbedingt die Handgreiflichkeiten, sondern die Gewalt beginnt für mich schon ganz am Anfang mit Schimpfwörtern, mit respektlosen Bemerkungen. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, das uns alle betrifft, da so ein bisschen gegenzuhalten und die Kinder an die Hand zu nehmen. Da würde ich jetzt erstmal den größten Schwerpunkt sehen. Gleichzeitig aber auch die ganzen basalen Kompetenzen, die im Grundschulbereich normalerweise gelehrt werden. Sowas wie das Erlernen einer ersten Schriftsprache, das Erlernen der Grundlagen in der Mathematik. All diese Dinge werden in Grundschulen auch sehr schwer gemacht, wenn Kinder beispielsweise keine frühkindliche Förderung genossen haben. Und das ist manchmal der Fall. Oder wenn es ja keine Unterstützung seitens der Elternhäuser gibt. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich glaube, dass da einfach auch viele Familien gar nicht aus ihrer Rolle rauskommen und da auch mehr Unterstützung brauchen, die aber auch Jugendämter oder andere öffentliche Stellen nicht leisten können. Und da werden die Schulen regelrecht zu Familienzentren und unterstützen da. Und das Startchancenprogramm, um jetzt den Schluss wieder zu finden, kann uns da sicherlich unterstützen, weil wir in den Bereich basale Förderung, Deutsch, Mathe, aber auch emotional-soziale Kompetenzen einsteigen, weil wir in die Elternarbeit einsteigen können oder noch verstärkter dort Angebote machen können für die Familien. Das wird sicherlich sehr hilfreich sein und hoffentlich sehr gewinnbringend.
Das Startchancenprogramm läuft seit dem Schuljahr 2024-25 und besteht insgesamt aus drei Säulen. Welche das sind, haben wir einmal ganz kurz für euch zusammengefasst.
Erstens, ein Upgrade für das Schulgebäude, damit Schule zu einem modernen Lernort mit hochwertiger Ausstattung werden kann. Zweitens, ein eigenes Chancenbudget, das die Schulen eigenverantwortlich zum Wohl der Kinder einsetzen können. Und drittens, mehr Geld für mehr Personal, zum Beispiel für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Multiprofessionelle Teams sollen dabei helfen, die Kinder individuell zu unterstützen.
Du hast es vorhin auch schon angesprochen, ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen, das heißt Deutsch und Mathematik. Und ihr habt ja auch bisher schon hier individuellen Förderunterricht angeboten. Wo könnt ihr jetzt dank Startchancenprogramm dieses Angebot noch weiter ausbauen und welche anderen Fördermöglichkeiten wollt ihr in Zukunft anbieten?
Also ich denke, vor allen Dingen wird es in den Bereich Diagnose gehen. Wir werden sicherlich da viele Dinge ausprobieren können und ja, haben jetzt einfach dadurch, dass da Netzwerke geschaffen werden, nochmal ganz andere Möglichkeiten, Best-Practice-Beispiele kennenzulernen. Denn der Markt ist voll von Möglichkeiten an Test- und Förderprogrammen und Diagnosetools. Da ist es quasi schier unmöglich, immer up-to-date zu sein und alles auf dem Schirm zu haben. Da wird es sicherlich durch die Netzwerke nochmal deutlich einfacher für uns werden, in dem Bereich intensiver arbeiten zu können.
Du hast gerade Netzwerke angesprochen. Seid ihr mit anderen Staatschancenschulen vernetzt und tauscht ihr euch gegenseitig aus und lernt ihr da voneinander? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also ich bin mir jetzt natürlich unsicher, wie das in anderen Bundesländern läuft, aber ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen und wir vernetzen uns regelmäßig, kommen da in Kontakt, machen gemeinsame Schulungen als Schulleitungen, aber auch natürlich dann später im Bereich der multiprofessionellen Teams. Und ich bin ganz gespannt. Das Programm hat ja gerade erst gestartet. Deswegen wird da sicherlich noch einiges kommen. Und wie das immer so ist, wenn ein Programm startet, ne, dann muss sich da erst so ein bisschen reinfinden. Es müssen erstmal bestimmte Hürden genommen werden. Es stellen sich dann Dinge heraus, die man vorher nicht bedacht hat. Das ist aber ganz klar. Ich denke mal, wenn die zweite Kohorte jetzt im Sommer startet, dann wird es sicherlich für die auch noch mal ein bisschen einfacher werden. Aber die Vernetzung ist auf jeden Fall da und das ist super gut. Wir vernetzen uns zwar natürlich so auch, wir Schulen, aber da haben wir noch mal einen Schwerpunkt, an den wir alle zusammen herangehen und man merkt eben, man ist da nicht alleine, ne, in dem Bereich.
Jetzt gibt es ja immer wieder Fördertöpfe, wo man da oder dort punktuell was machen konnte in der Vergangenheit. Das Besondere bei diesem Staatschancenprogramm ist, dass dieses Programm ja auf 10 Jahre ausgelegt ist. Das heißt, man kann ja Dinge nachhaltig in Gang bringen und dann auch über einen längeren Zeitraum weiterverfolgen, ohne Angst haben zu müssen, dass vielleicht diese Fördergelder, die man braucht, im nächsten Jahr nicht mehr da sind. Siehst du das auch als großen Vorteil dieses Programms?
Ja, absolut. Es wird sicherlich eine Zwischenevaluation geben, ne, um zu schauen, wie werden die Gelder eigentlich eingesetzt, sodass die nicht fehlinvestiert werden. Es wird sicherlich auch durch die Förderrichtlinie nochmal klar sein, in welchem Bereich man die Gelder benutzen darf. Ich spreche da gerade auch die Töpfe an, Ankommen nach Corona. Da gab es ja auch Möglichkeiten, bestimmte Programme oder bestimmte Dinge zu fördern und dafür Gelder zu beziehen. Aber auch da gab es ganz klare Richtlinien, in welche Richtung geht es und was darf man ausgeben, wo braucht man gar keinen Antrag zu stellen. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt eben auch vor. Da ist man gerade in der Findungsphase noch und wenn das dann raus ist, dann werden wir hoffentlich klar haben, in welche Richtung dürfen wir Investitionen selber tätigen. Und das halte ich schon für sehr gewinnbringend, das über so einen langen Zeitraum anzulegen, ja.
Jetzt hast du selbst schon das Thema Evaluation angesprochen. Das ist natürlich wichtig. Wir stehen ganz am Anfang dieses Programms und wie erfolgreich es ist, das wird man erst mit der Zeit sehen. Solche Dinge zu evaluieren, das ist natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Kriegt ihr da Unterstützung von eurem Schulträger? Und darüber hinaus, hast du Respekt vor möglicher Bürokratie, die im Zusammenhang mit dem Startchancenprogramm vielleicht auf euch zurollt oder siehst du das relativ niederschwellig?
Also der Verwaltungsaufwand in Schule ist schon enorm. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wir sind jeweils eine kleine Behörde und verwalten da mehrere hundert Personen. Und das ist schon eine Riesenbaustelle. So ein Programm bringt natürlich wieder neuen Verwaltungsbedarf mit. Und da wird es sicherlich auch wieder einiges zu tun geben. Aber ich versuche, ich bin da ein bisschen ungeduldig. Ich versuche da mit Geduld ranzugehen und auch mit Gelassenheit einfach auch zu schauen, ne, was kommt da wirklich auf uns zu und weiß ja, dass es Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Schulträgers, aber auch der Schulaufsicht gibt und auch das Ministerium bietet uns da verschiedene Angebote an. Wir werden dadurch Qualis, das ist hier das Landesinstitut, unterstützt, die uns weiterbilden, die uns aber auch hinterher mit universitären Menschen weiterhelfen, wenn es um Evaluationen geht und so. Also es wird sicherlich von allen Seiten unterstützt werden. Kommen wir erstmal zur Evaluation. Da brauchen wir noch ein Stück weit, um bis dahin zu kommen.
Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln. Du selbst auch, wie du gesagt hast, du bist ein ungeduldiger Mensch und du lässt es mit Geduld und Gelassenheit auf dich zukommen. Ich glaube, Geduld und Gelassenheit sind zwei Eigenschaften, die man durchaus auch brauchen kann, wenn man im Bildungsumfeld tätig ist. Du hast vorher gesagt, eins der großen Herausforderungen ist der respektvolle Umgang miteinander. Du erkennst, dass es Gewalt in der Sprache gibt, die vielfach aus Social Media kommt. Und jetzt muss man ja sagen, neben all den klassischen Lerninhalten, Mathematik, Deutsch, Rechnen, Schreiben, Lesen, geht es in der Schule natürlich auch um Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Die hat einen ganz hohen Stellenwert. Wie könnt ihr das bei euch in der Schule fördern?
Also ich denke, ich spreche da für jede Startchancenschule, wenn ich sage, aber sicherlich auch für alle anderen Schulen, wenn ich sage, dass sich die Tätigkeit in Schule in den letzten 10, 20 Jahren völlig verändert hat. Wenn ich überlege, dass als ich angefangen habe vor 16 Jahren in Schule, das Thema Abschluss und Leistung noch der Fokus war, dann ist heute wirklich die Beziehung zu Menschen in Schule und auch zu den Erwachsenen der Schwerpunkt. Also keiner von uns glaubt wirklich, dass ein Fünftklässler in die Schule kommt und vor Augen hat, dass da der Abschluss demnächst auf ihn zukommt. Ich glaube, heute ist umso wichtiger, dass die Kinder eine vernünftige Beziehung zu den Lehrkräften haben. Und das ist auch wahnsinnig, also dafür muss man auch ein spezieller Typ sein, ne? Dass eine gute Beziehung zu auch herausfordernden Kindern entwickeln zu können, das ist nicht so einfach, aber das ist wahnsinnig gewinnbringend. Und wenn ich diese Beziehung erstmal habe, dann spielt es hinterher keine Rolle, dann kommen die Kinder für mich auch in die Schule. Und nicht nur für sich selber, denn die kommen dann, weil die wissen, die haben da Ansprechpersonen und Menschen, denen sie wichtig sind. Und dann läuft das auch. Dann kriegt man das in der Regel auch hin mit, ich sage in der Regel, also nicht immer, aber größtenteils, dass man die Kinder zu einem vernünftigen Abschluss führen kann.
Du hast gesagt, dass Beziehungsarbeit ganz, ganz zentral ist und immer wichtiger wird. Jetzt ist es so, dass Beziehungsarbeit zum einen Zeit braucht, zum anderen braucht es auch genug Menschen, die diese Erziehungsarbeit leisten können. Das heißt, mehr Personal wünscht sich wahrscheinlich jede Schule. Eine der Säulen in diesem Startchancenprogramm, wir haben es vorhin schon gehört, ist ja genau Geld für dieses Personal. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann habt ihr bereits jetzt 3 Sozialarbeiterinnen bei euch in der Schule. Was können die heute schon abfedern und wo siehst du zusätzlichen Bedarf?
Also sozialpädagogisches Personal ist heute, finde ich, unerlässlich in Schulen, denn die stemmen viel, viel mehr als nur die Einzelfallberatung. Es geht dabei auch um sozialpädagogische Projekte, Präventionsprojekte, um die Elternarbeit, um Eltern von der anderen Seite auch in Schule zu holen und vielleicht auch da nochmal Angebote zu machen, in schwierigen Fällen vielleicht auch mal die Eltern zu Hause zu besuchen. Das können wir Lehrkräfte leider nicht immer leisten, machen wir auch, leisten wir, können wir aber nicht grundsätzlich bei großen Klassen sowieso leisten. Ja, das Personal, das da jetzt kommt über die Startchancenschulen, das wird sicherlich aber den Fokus in erster Linie auch darauf haben, zum Beispiel koordinativ tätig zu sein und da zu schauen, dass wir auf dem Weg bleiben in diesem Programm, vielleicht auch selber Diagnose oder Fördermöglichkeiten umsetzen. Das muss man dann sehen. Sicherlich reicht das Personal über die Startchancenmittel nicht für alle Schulen. Also da muss man auch mit einem gewissen Realismus rangehen, um zu wissen, dass die Schulen überwiegend so stark unterbesetzt sind, dass die Startchancenmittel da alleine nicht ausreichen, um die Schulen wieder zur Vollbesetzung zu kriegen. Aber es ist ein erster Schritt und ein ganz wichtiger Schritt auch, dass man da so Projektstellen schafft. Und wenn wir schon realistisch sind, dann muss auch klar sein, die Menschen, die uns fehlen in unserem Beruf, die gibt es einfach nicht. Also jeder, der irgendwie vernünftig auf der Straße ist und der wird sofort eingefangen und in die Schule gezerrt und wird da festgeknechtet an den Stuhl gebunden, damit man den irgendwie als Lehrkraft halten kann.
Genau, das wäre ja meine ergänzende Frage auch gewesen. Also wir hören ja und lesen immer wieder vom Lehrkräftemangel, auch Sozialpädagoginnen gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Schafft ihr es überhaupt, wenn ihr zusätzliches Geld für Personal kriegt, gute Leute zu kriegen? Oder ist das ein Thema bei euch an der Schule? Ist euer Lehrkörper voll besetzt oder seid ihr ständig auf der Suche nach Lehrkräften, die es nicht gibt?
Ich kenne keine Schule, die voll besetzt ist. Also da sage ich, glaube ich, auch nichts Indiskretes. Ja. Wir sind auf jeden Fall immer auf der Suche nach guten Leuten und auch vor allen Dingen nach Menschen, die wissen, was auf sie zukommt. Also ich glaube, das ist heute die Schwierigkeit dabei. Fachlich gesehen gibt es eben viele Menschen, die sich das zutrauen. Das finde ich auch gut. Wir haben auch super gute Erfahrungen gemacht mit Seiteneinsteigenden, die das über den zweiten Weg für sich sehen, Lehrkraft zu werden. Das finde ich total mutig. Ich glaube, ich bin so der Sicherheitstyp. Ich wollte Lehrerin werden und dann bin ich Lehrerin geworden. Ich bin nie so wirklich aus meiner Kommune hier rausgekommen, während andere ins Auslandsjahr gestartet sind. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Aber ich finde es toll, dass sich Menschen heute auf den Weg machen. Man muss aber bedenken, dass das eben nicht dieses Thema ist. Ich bringe da mal so ein bisschen Mathe bei und mittags um 12 habe ich dann Feierabend, fahre nach Hause und habe frei. Also ein Lehrerjob ist ein Job, der bis abends geht häufig mit Veranstaltungen oder eben auch mit Elterngesprächen und mit Unterrichtsvorbereitung, Korrektur und so weiter. Selbst wenn man nicht so lange in der Schule ist, heißt das nicht, dass man dann frei hat. Und diese Beziehungsarbeit, die ist schon auch oft belastend für die Kolleginnen und Kollegen. Denn das nimmt man einfach mit, wenn da schwierige Fälle sind und wenn da Dinge passieren in den Familien, dann lässt einen das nicht kalt.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid immer auf der Suche nach guten Leuten und ihr seid nicht vollbesetzt und es gibt keine Schule, die vollbesetzt ist. Macht das Startchancenprogramm, glaubst du, es einfacher, gute Leute zu finden? Ich habe von anderen Startchancenschulen gehört, dass der Begriff nicht nur positiv konnotiert ist, dass sie beispielsweise Rückmeldungen von Eltern bekommen, die wollen ihre Kinder dort gar nicht hinschicken, weil das heißt ja, dass es eine soziale Brennpunktschule ist. Und wir wissen ja, dass soziale Brennpunktschulen immer unter einem besonderen Druck stehen, sowohl seitens der Gesellschaft als auch seitens der Politik. Wie wirkt sich dieser Druck eigentlich auf euch, eure Arbeit im Lehrkörper, aber auch auf euer Schulklima aus?
Also auch das hört man ja immer wieder, dass es heißt, Brennpunktschulen haben einen schlechten Ruf. Aber wir haben einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich erstens mit herausfordernden Situationen umgehen zu können. Das heißt, wenn es Kinder gibt, die in herausfordernden Situationen sind, dann wissen wir das abzufangen. Und die Kinder, die unsere Schule beispielsweise verlassen, die haben ein wahnsinniges Repertoire an sozialen Kompetenzen, weil wir einfach einen unglaublichen Fokus darauf legen. Es spielt meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, keine Rolle, ob ein Kind hinterher am Ende der Klasse 10 eine 2 oder eine 3 in Biologie hat. Aber was wichtig ist für einen zukünftigen Arbeitgeber, ob dieses Kind zuverlässig ist, ehrlich ist, hilfsbereit ist. Also all diese Werte und moralischen Vorstellungen, die man den Kindern so über die Zeit vermitteln kann, die nehmen die echt mit. Und das ist so viel wert. Und ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, oh, jetzt habe ich da einen Stempel aufgedrückt bekommen. Aber ganz ehrlich, den Sozialindex, den gibt es schon lang, beziehungsweise den Standorttyp. Und die Eltern, die können den jederzeit einsehen. Die müssen sich nur damit beschäftigen. Und ich finde, nur weil ich jetzt eine der Startchancenschulen bin, die ausgewählt wurde, heißt das nicht, dass ich irgendwie besonders im Brennpunkt bin. Im Gegenteil, ich glaube einfach, wir bekommen dadurch eine ganz tolle Chance und für die Kinder vor allen Dingen, und die stehen ja nun mal im Zentrum unserer Arbeit, Dinge ins Rollen zu bringen und Dinge zu verändern.
Ja, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, also ganz am Anfang, man fühlt sich manchmal nicht genug gesehen von der Gesellschaft. Das Startchancenprogramm ist eine Möglichkeit, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bekommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Geld zu bekommen, um die eine oder andere Herausforderung anzugehen und sie auch zu lösen. Wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass Geld nicht immer alles lösen kann. Welche weitere Unterstützung wünschst du dir von der Politik, aber auch von der Gesellschaft, um Bedingungen an den Schulen nachhaltig zu verbessern?
Also ich glaube, dass uns allen klar sein muss, dass die Bildungslandschaft, so wie sie in Deutschland ist, keine Bildungslandschaft mit Zukunft ist. Also irgendwann wird es den großen Knall geben müssen und irgendwann wird man das mal angehen müssen, dass man das Bildungssystem im Gesamten in Frage stellt und auch überholt und ins 21. Jahrhundert überführt. Es gibt Verordnungen, die sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden, die heute noch für uns in der Bildungslandschaft zum Tragen kommen. Und das finde ich schon bedenklich. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir die Gesellschaft dahin bringen müssen, insgesamt Menschen, die sich in der Öffentlichkeit einbringen, seien es jetzt Lehrkräfte, seien es Polizisten, seien es Feuerwehrmenschen, seien es Menschen in Krankenhäusern, Arzthelferinnen und so weiter, wieder mit einer gewissen Art von Respekt zu begegnen. Also das fehlt mir manchmal grundsätzlich und das ist nicht eben was wir an Brennpunktschulen exklusiv haben. Das ist etwas, was wir als gesellschaftliches Problem haben. Aber dafür kenne ich keine Lösung leider. Sonst wäre ich, glaube ich, keine Schulleiterin, sondern irgendwo in der Politik und würde da irgendwelche Hebel bewegen.
Aber du hast natürlich eines gesagt, das ganz richtig ist, wenn wir über Lehrkräftemangel sprechen. Ein wichtiger Hebel aus meiner Sicht ist tatsächlich die Wertschätzung für diesen Beruf, weil das ist ein wichtiger Hebel, auch junge Menschen dazu zu motivieren, auch diesen Beruf wieder ergreifen zu wollen. Und wir haben vorher schon davon gesprochen, zeigen ja auch alle Studien, das Wirksamste an der Schule ist eine gute Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen. Und wenn wir keine Lehrkräfte haben, können wir genau das nicht sicherstellen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass uns irgendein KI-Chatbot die Arbeit der Lehrkräfte nicht abnehmen wird und dass es die Lehrkräfte auch in Zukunft brauchen wird. Du hast jetzt vorhin ganz kurz davon gesprochen, irgendwann wird es den großen Knall geben und irgendwann einmal wird es die Erkenntnis geben, dass das gesamte System in Frage zu stellen ist und ins 21. Jahrhundert zu führen ist. Wie kann es zu diesem Knall kommen? Das heißt, wo muss der Druck herkommen? Sind es die Lehrkräfte? Sind es die Eltern? Ist es die Gesellschaft? Wie bringt man Politik dazu, genau das zu tun, nämlich das Bildungssystem ins 21. Jahrhundert zu heben? Und ist es überhaupt möglich in einem Land, in dem es in Wahrheit nicht die eine Bildungspolitik gibt, sondern 16 unterschiedliche Bildungspolitiken gibt durch dieses föderale System. Also wie kann der Impuls für dieses Überführen ins 21. Jahrhundert entstehen und im besten Fall noch entstehen, bevor der große Knall da ist?
Also ich glaube, wie das so mit allem ist, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Also man muss erst ganz tief fallen, um irgendwas verändern zu wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin aber auch keine Politikerin und ich bin auch nicht in der Forschung tätig oder so. Und ich glaube einfach, dass solange das System von vielen, vielen, vielen engagierten Menschen immer noch irgendwie getragen wird, wird sich auch nichts verändern. Und das ist momentan so. Lehrkräfte sind alle irgendwie aus einer gewissen Form von Berufung Lehrkraft geworden und wollen für die Kinder ihr Bestes geben. Und ich kenne viele Lehrkräfte, die auf persönliche Befindlichkeiten verzichten, die ihre Familien auch mal an die Seite stellen, um sich um Kinder, um fremde Kinder zu kümmern. Und ich glaube, dass das gesellschaftlich leider viel zu wenig gesehen wird, dass wir das nicht machen, weil wir gerne mit Kindern spielen. Das geht übrigens Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen genauso. Wir kommen nicht dahin, weil wir gerne 8 Stunden am Tag mit fremden Kindern spielen. Das ist unser Job. Aber wir machen den gerne und wir sehen auch eine gewisse Form von Genugtuung natürlich am Ende des Tages darin, wenn Kinder von uns weggehen und was mitgenommen haben oder wenn die dadurch eben später ein vernünftiges Leben aufbauen können. Sagen wir mal, wenn wir das eine Kind retten können, dann war unser Berufsleben erfolgreich. Und so sehe ich das persönlich. Also du sprachst gerade eben von der Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, dass noch mehr dahinter steckt, die Beziehung zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften, aber auch die Beziehung der Lehrkräfte untereinander. Das ist mir zum Beispiel genauso wichtig, dass man auch was fürs Team macht und dass man auf sich selber achtet. Das zeichnet, glaube ich, Brennpunktschulen auch aus, dass wir in den Teams anders arbeiten. Das geht nicht nur meiner Schule so, das geht auch in anderen Schulen sicherlich so, dass wir einfach darauf achten, dass wir gesund bleiben müssen, um das stemmen zu können.
Dann würde ich sagen, jetzt schließt sich der Kreis sehr schön. Die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat ja zum Start des Startchancenprogramms gesagt, es muss sich jetzt etwas ändern. Das hast du ja auch gesagt in deiner letzten Antwort. Dieses Startchancenprogramm soll in etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler unterstützen und sie profitieren lassen. Wir sind gespannt, wie das gelingen wird und wir drücken dir und deiner Schule natürlich ganz besonders die Daumen, dass ihr im Sinne eurer Schülerinnen und Schüler, das hast du ja vorher gesagt, die stehen vor euch im Zentrum, das Beste dabei rausholen könnt. Liebe Katrin, vielen Dank für deine offenen Worte und die Einblicke in all das, was dich und deine Schule bewegt und was in Zukunft auch auf euch zukommen wird. Und danke fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr noch mehr über das Startchancenprogramm oder den aktuellen Bildungsbericht wissen wollt, dann schaut gerne in den Shownotes vorbei. Abonniert den Podcast und lasst auch gerne Bewertungen da. Die nächste Folge Zeugnis Zukunft hört ihr dann in 3 Wochen wieder und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.